Berlin im Frühjahr 2011. Der süßliche Duft erkalteten Pfeifenrauchs hing überall in den Fluren des Instituts. In Annikas altem Studienführer hatte ein Witzbold geschrieben, dass wohl zuerst der Rauch da gewesen sei und die Berliner Universität erst später für den Professor das Gebäude darum errichtet hätte. Sie klemmte sich das zerfledderte Buch unter den Arm und ging auf die Tür am Ende des Ganges zu. Auch heute schien sie wieder die schwierige Variante gewählt zu haben. Hätte sie nicht, wie ihre Mitstudenten, einer der vielen Empfehlungen auf den Internetplattformen folgen können? Nein, sie wollte mal wieder ihren ganz eigenen Weg gehen. Noch immer fasziniert von dem euphorischen Artikel in einem schon etliche Jahre alten Time Magazine. Und das hier war der Palast des angeblichen Königs der Historiker und Archäologen? Vor der dunklen Holztür ein zerschlissener Vorhang aus Rauchschwaden. Hubertus von Ahrensen stand auf dem Messingschild daneben an der Wand. Sonst nichts. Annika hielt die Luft an, machte einen beherzten Schritt nach vorne und klopfte. Nichts. Sie klopfte noch einmal. Hinter der Tür polterte es, als sei ein Bücherstapel umgekippt, energische Schritte, ein Husten und dann öffnete jemand. Luft strömte heraus mit einer Konsistenz, fast wie in ihrem Lieblingstanzclub nachts um drei, wenn es nicht so markant nach Pflaumenaroma geduftet hätte. »Ja«, sagte eine Stimme, kratzig wie ein Bariton von einer Grammophonplatte. Annika ließ beinahe das Buch fallen. Dieser dürre Riese war der Professor? Er stand vorne übergebeugt wie jemand, der es gewohnt war, sich ständig dem Kopf am Türrahmen zu stoßen. Eine dunkelblaue Strickjacke schlackerte um seinen Körper, sein verwaschenes Oberhemd mit Karomuster schien selbst nicht mehr zu wissen, welche Farbe es einmal gehabt hatte. Und der Schnitt. Oh je, der stammte wohl noch aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Ein Historiker, der seine Kleidung nach dem Jahrhundert wählte, in dem er gerade unterwegs war? Die Hosen stießen an zwei grotesk lange Budapester, am rechten Hosenbein blitzte eine Radfahrerklammer. »Ich wollte zu Professor von Ahrensen«, sagte Annika in das Schweigen hinein. Der große Mann zog an seiner Pfeife und sah sie durch seine runden Brillengläser an, als wäre er sich nicht ganz sicher, ob er damit gemeint war. Dann trat er ein Stückchen zur Seite. »Kommen Sie herein«, sagte er. »Es lässt sich bestimmt noch eine Tasse Tee für Sie finden.« »Ich habe Ihnen ja heute einige weite Reisen versprochen. Beginnen wir damit in Brandenburg. Auch noch ganz gemütlich. Im Seniorenheim Pro Vita. Aber einer der Bewohner dort ist nicht so, wie wir es erwarten würden.« Und dann habe ich auf diesen Knopf auf der Fernbedienung gedrückt und alle Sender waren weg, sagte die alte Dame mit den akkuraten weißen Löckchen zu ihrer Tischnachbarin. Die sah kurz von ihrer Suppe auf und nahm den nächsten Löffel. »Alle Sender«, murmelte sie, »alle Sender. Und wie geht es Ihrem Mann? Ist er schon von der Arbeit zurück?« »Er ist seit über 20 Jahren tot«, hätte Hildegard am liebsten geschrien. Aber diese Frage kam bei jeder Mahlzeit und würde nachher beim Abendbrot wieder ein Thema sein. »Er wird gleich da sein«, sagte sie freundlich. »Ich muss jetzt gehen und ihm das Mittagessen machen.« Sie stand auf, verließ den Speisesaal und schob ihren Rollator zu den Aufzügen. Der Herr mit dem dichten grauen Haarschopf, der drei Tische weiter gesessen hatte, stieg mit ihr ein. »Ich stelle Sie Ihnen wieder ein, wenn Sie wollen«, sagte er unvermittelt. »Wie hatte der das aus der Entfernung hören können?«, wunderte sich Hildegard. »Wirklich, Herr Richter, Werner Richter, stellte der Mann sich mit fester Stimme vor. »Und das macht Ihnen nicht zu viel Mühe?« »Aber nein«, sagte er, »und es wird auch nicht sehr lange dauern, vielleicht.« Mit einer überraschend schnellen Bewegung fing er den Schlüsselbund auf, der Hildegard gerade aus der Hand rutschte, und gab ihn ihr zurück. »Vielleicht nachher, nach dem Kaffeetrinken?«, fragte er. »Aber gerne. Ich wohne in Nummer 317. Hab ich schon gesehen. Also bis nachher.« »Schön. Ich freue mich«, sagte Hildegard und stieg aus. Sobald sie ihr Apartment aufgeschlossen hatte, nahm sie die Leselupe vom Tisch und betrachtete den Schlüssel genauer. Wie hatte er das erkennen können? Tatsächlich, da am Rand war eine ganz kleine Zahl eingeprägt. 317. Für einen Thriller ist es typisch, dass sich aus ganz verschiedenen Handlungsorten Erzählstränge mit ganz unterschiedlichen Figuren entwickeln, die dann zum Ende alle zueinander finden. Jetzt kommt ein großer Sprung bis nach Südamerika, bis zur Stadt Córdoba in Argentinien. Die Fotos auf seiner Kommode verschwammen unaufhaltsam hinter den Tränen. Die rissigen Finger des Mannes glitten an den Rahmen entlang, versuchten, die Maserung des sorgsam geschliffenen Holzes zu spüren. Noch 2 Monate, hatte seine Tochter am Telefon gesagt. So unwirklich und doch so entsetzlich klar. Vielleicht auch 3. Töchter brauchen ihre Väter und umgekehrt. Der Tod war gut zu ihm gewesen, aber mit diesem fiesen Plan. Er hätte ihn so oft holen können und zeigte sich überaus spendabel mit Lebenszeit, die er sich jetzt ausgerechnet bei seiner Tochter holen wollte. Georg Schmidt schneuzte sich die Nase, wischte mit dem Ärmel seines Schlafanzuges über die Augen, ohne das Brennen und Stechen dort mildern zu können. Er zog die oberste Schublade auf. Wo war das verdammte Ding? So lange Zeit mit viel Mühe und Aufwand gefüllt und dann nur noch mit lästigem Hass in die hinterste Ecke verbannt. Da, ganz hinten drin. Er nahm das kleine Notizbuch heraus und begann zu blättern. Immer hastiger schlug er die Seiten um. Da endlich, unter R, stand der Name des Mannes, den er in die Hölle gewünscht hatte und dessen Stimme er niemals wieder hören wollte. Ob die Nummer noch stimmte? Ob der Mann überhaupt noch lebte? Wenn ja, würde Georg Schmidt die 700 Kilometer nach Buenos Aires fahren und sich von ihm ein Leben kaufen. Wir bleiben in südlichen Gefilden, allerdings gehen wir nach Tel Aviv, zu Chaime Brahn, einem ganz wichtigen Mann bei Mossad, dem israelischen Geheimdienst. Sich bewegen, laufen, immer weiter, genau in diesem Rhythmus, der alles in seinem Körper synchronisierte und zum Schwingen im Gleichklang brachte. Wie wollte man denn auf einem Schreibtischstuhl hockend die richtigen Ideen entwickeln? Und wohl genau deshalb ging es in diesem speziellen Bereich des Mossad nicht voran, weil zu viele Leute einfach nur herumsaßen oder resignierten, ehe sie auch an das Unmögliche gedacht hatten. Chaime ging weiter seinen achtförmigen Weg durch sein ausladendes Büro. Wie an unsichtbaren Fäden gezogen, folgten seine Füße genau dem im Teppichboden schon deutlich ausgetretenen Pfad. Hospitalismus nannte man das wohl bei Tigern, die sich so Tag für Tag in ihren Käfigen bewegten. Er betrachtete das Foto in seiner Hand. Einer gewissen Annika Brennström war also diese WhatsApp-Adresse zuzuordnen. Mit jedem Schritt fokussierten sich seine Gedanken mehr auf diese junge Frau, schwangen sich auf jede Kleinigkeit in ihrem Dossier ein, das wie ein gescanntes Dokument aufgeblättert in seinem Kopf zu liegen schien. Jaime rief sich in Gedanken alle in Frage kommenden Akten auf, während ihn diese Annika wie ein Hologramm auf seinem Weg begleitete. Lebenslust an der Grenze der Hyperaktivität, zielstrebig, geradlinig, kreativ. Jaimes Bild von Annika bereicherte sich mit jedem Schritt um eine Nuance. Ein vollkommen unverdächtiger Lebenslauf, keine Eintragung in Strafregistern, keine Kontakte zu suspekten Personen, keine auffälligen Aktionen in Schweden oder in Berlin. Ausgerechnet Berlin. In diesen Monaten ein sehr schwieriges Terrain. Der BND beäugte gerade jetzt jede ihrer Aktionen dort äußerst argwöhnisch. Diesen russischen Wissenschaftler beim Kongress zu entführen, war unbedingt notwendig gewesen. Sich dabei erwischen zu lassen, aber ein unverzeihlicher Fehler. Also jetzt den Ball ganz flach halten, aber trotzdem schnell nach vorne spielen. Jaime lief weiter und betrachtete die Szenarien, die sich in seinem Kopf mit grellen Bildern zu übertrumpfen suchten, wie die in einem Elektronikmarkt sehr dicht nebeneinander aufgebauten Fernsehbildschirme. Er verlangsamte seinen Schritt. Nach und nach verblassten die Bilder, bis nur noch ein Film weiterlief. Er stoppte abrupt, ging zum Schreibtisch hinüber und nahm den Apparat mit der sicheren Leitung. Schon beim dritten Klingeln meldete sich die vertraute Stimme aus dem Office am Alexanderplatz. Annika und der Professor sind beim Lösen des Rätsels des Valhalla-Projekts ein gutes Stück vorangekommen. Begleiten Sie mich nun nach Rotterdam und schauen Sie, wen Sie dort besuchen. Wilhelm Smit ließ seinen Blick über den Rotterdamer Hafen schweifen. Ein Durcheinander von riesigen Kränen, Turmbauten abgeladener Container und jede Menge Schiffe an den Kais. Smit liebte Schiffe. Schiffe aller Größen und jeder Art. Containerschiffe, Tanker, Frachter, kleine und große Trawler und die Kreuzfahrtriesen. Sie alle beobachtete er von hier aus. Denn sein Schreibtisch bot nichts zu tun. Die unübersehbaren Anzeichen eines erfolgreichen Firmenchefs zierten nun den Arbeitsplatz seines Sohnes Klaas im großen Büro nebenan. Wilhelm Smit hätte wie andere Ruheständler auch seine Zeit auf dem Golfplatz oder auf einer Yacht in der Karibik verbringen können. Aber sein Platz war hier. Hier hatte er den Überblick, behielt alles im Auge, was da draußen passierte. Schiffe beim Einlaufen, Anlegen und Ablegen oder Schiffe, die einfach nur fest verteut am Kai lagen. Liegende Schiffe mochte er am meisten. Am besten mit Schlagseite oder Kiel oben und reichlich Wasser darüber. Dann war ihre Zeit gekommen, die Zeit der Taucher. Die Zeit der Analyse, der Vorbereitung und der Bergung. Sie waren die Könige unter Wasser, die Berger der Schätze, die die See sich einverleibt hatte. Sie hatten alles wieder nach oben gebracht. Luxusjachten mit mehr Schmuck als in den Safe bei Tiffany's, Tanker voll des schwarzen Goldes, Frachter mit brisanter Ladung und sogar ein russisches Atom-U-Boot hatten sie geborgen, damit untersucht werden konnte, ob technisches oder menschliches Versagen die Ursache für den Untergang gewesen war. Es klopfte. Die Sekretärin seines Sohnes schaute herein. »Besuch für Sie, aus Deutschland.« »Besuch für mich? Wieso? Ist denn Klaas nicht da?« »Doch, aber die Leute wollen unbedingt zu Ihnen.« »Na gut.« Etwas Abwechslung konnte ja nicht schaden und ein einträgliches Geschäft würde er nicht zurückweisen. Sich in Ruhe anhören, um welch wertvolles Zeug diese Räder zitterten, deren Zuhause vermutlich irgendeine dicke Villa in Blankenese war. Sie mit seiner Kompetenz beruhigen und dann Klaas zum Tagesende den dicken Auftrag hinlegen. »Siehst du, dein Alter kann es noch«, würde er sagen, und dann genüsslich aus dem Büro schlendern. Aber statt gebügelter Hosen und schwarzer Aktenkoffer kamen Ballerinas und ein paar ausgelatschte Budapester Größe Kindersarg herein. Die junge Frau lächelte ihn freundlich an und ihr Begleiter schob eine viel zu kleine runde Brille auf seiner Hakennase hin und her. »Herr«, räusperte sich Smith, »von Ahrensen. Und das hier ist Frau Annika Brennström«, stellte der Mann das kuriose Paar vor. Er drehte sich um und zog einen verbeulten Rollkoffer neben sich, ehe er sich auf einen Stuhl fallen ließ. »Wie wäre es jetzt mit einem Tässchen Tee?« »Was sollte das denn werden?« »Seit wann war sein Büro zur Teestube verkommen?« »Smith und Sohn als Imbiss für verwirrte Germanen?« Der seltsame Besucher schob eine zerknitterte Visitenkarte herüber. »Professor Hubertus von Ahrensen, Historiker, Archäologe.« »Wie interessant.« Smith würde der Sekretärin gleich etwas erzählen, aber zuerst musste er dieses sonderbare Pärchen schnellstens loswerden. Er wollte gerade zum Telefon greifen, als die Sekretärin die Tür aufstieß und ein Tablett hereinbrachte, mit dampfenden Tassen Tee darauf, Knabberzeug und einem Kaffee für ihn. War dieser von Ahrensen vielleicht Hypnotiseur? Ein in die Gegenwart katapultierter Schamane, der das ganze Büro schon unter die Kraft seines verwirrten Geistes gebracht hatte? »Vielen Dank«, sagte der Professor freundlich. »Genau 4,5 Minuten. Ich rieche das sofort.« Smith hatte plötzlich das Gefühl, nur noch Gast in seinem eigenen Büro zu sein. Die junge Frau erhob sich und schob ihm den Kaffee herüber. »Nehmen Sie ruhig einen Schluck. Sie werden ihn brauchen.« War doch vorhin ganz schön in Tel Aviv, oder? Diesmal besuchen wir allerdings nicht Heime, sondern... Samuel Rosenberg wog den gefütterten Briefumschlag in seiner Hand und betrachtete ihn genau von allen Seiten. Das war nicht die Machart, wie man Sprengstoff verschickte, und er konnte sich auch nicht vorstellen, wem einen Liebesbrief hätte senden sollen. Mehrere sehr bunte Marken mit dem Aufdruck Nederland waren mit einem verschmierten, unleserlichen Stempel entwertet. Der Absender auf der Rückseite schien echt zu sein. Smith und Sohn. Ausgerechnet diese überkorrekten Prinzipienreiter. Schon bei der Erinnerung an die Bewerbungsrunde vor einigen Wochen in Rotterdam krampfte sich sein Magen zusammen. Das Gespräch war zunächst recht gut verlaufen. Einen erfahrenen Taucher hatten sie haben wollen, als Ersatz für einen ihrer besten Leute, der nach einem schweren Unfall wohl nicht mehr zurückkommen würde. Geduld, Übersicht und Ausdauer seien unverzichtbar, eine Ausbildung als Kampfschwimmer nicht von Nachteil. Die Fragen nach den Gründen seines plötzlichen Ausscheidens aus der israelischen Armee hatte er geschickt umschifft und seine vielfältigen Fähigkeiten dargestellt. Sie hatten ihm schon fast den Stift zum Unterschreiben des Vertrages in die Hand gedrückt, als er den Anzugherren auf der anderen Seite des Tisches allzu bildhaft beschrieb, was er mit Piraten oder anderen Seeleuten machen würde, die ihnen das Bergungsgut streitig machen wollten. Das Vorstellungsgespräch war an dieser Stelle schlagartig zu einem Ende gekommen. Der junge Chef hatte ihm verdeutlicht, dass es sich bei Smith und Sohn um ein auf die Wahrung der Menschenrechte bedachtes Unternehmen in einem Land handelte, das stolz auf seine lange Tradition der Toleranz zurückblicken konnte. Mit einem großzügigen Scheck für die Spesen und guten Wünschen für seinen weiteren Berufsweg hatten sie ihn rasch aus dem Büro komplimentiert. Nur ein hagerer Mann in den 60ern mit grauer Halbglatze weiter hinten hatte sein Gesicht dabei verzogen und schien die Meinung der anderen nicht zu teilen. Er öffnete den Umschlag. Ein Flugticket, eine Adresse in Rotterdam, ein Datum, eine Zeit am Abend, 19.30 Uhr, unterschrieben von Willem Smith. Und was ihm an dem Umschlag am besten gefiel, waren die 5 lilafarbenen Euroscheine mit der großen 500 darauf. egal wie es diesmal lief. Damit würde auch die Nacht nach dem Treffen im Hafenviertel noch eine Menge Spaß machen. Wohin könnten wir jetzt besser gehen als nach Miami? Zusammen mit Rachel, einer Top-Agentin des Mossad, die zwischen zwei Aufträgen durchaus das Leben zu genießen weiß. Alle Hotelbars dieser Welt schienen nur als Bühnenbild für die kleinen Dramen des Lebens gebaut zu sein, dachte Rachel, als die Glastür mit einem leisen Geräusch zur Seite glitt und den Blick nach innen freigab. Das gedämpfte Licht schien an dem dunklen Tresen herabzutropfen, hinter dem an der Wand ein Spalier gut gefüllter Flaschen auf seinen Einsatz als Trostspender wartete. Der Barmixer nickte ihr knapp zu, und während sie hineinging, umhüllte sie leise Klaviermusik mit einem Kleid aus warmen Tönen. Einige Herren in Anzügen saßen auf den Barhockern vor dem Tresen, zwei Paare hockten an kleinen Tischchen weiter drinnen im Raum. Als die Männer Rachel erblickten, geschah das, was immer geschieht. Krawatten wurden gerichtet, Bäuche eingezogen, Rücken gestrafft und nach einem passenden Lächeln gesucht. Sie ging weiter und setzte ihre High Heels betont langsam auf, die immer ein Stück im dicken Teppichboden einsanken. Was für ein geiles Gefühl, als schwebte sie auf einer extrem festen Wolke. Einige Sekunden reichten, um ein Ranking zu erstellen. Die Geschäftsleute, die schon einige Drinks intus hatten, waren sofort raus. Der blonde Hühner am Tresen präsentierte dieses spezielle Lächeln des erfolgsverwöhnten Jägers. Nicht schlecht sein Body, der versprach beste Unterhaltung und Ausdauer. Aber nach der gestrigen Nacht war ihr nicht nach hartem Sex. Gefühlvolle Streicheleinheiten mussten es heute Abend sein. Die Musik verstummte, keine Hand rührte sich für einen Applaus. Weiter vorne trat ein schlaksiger junger Mann, so etwa in ihrer Größe an den Tresen, sofort stellte der Barmann ein Glas Mineralwasser bereit. Mit feingliedrigen Fingern erfasste der Mann das Glas, als wäre es so leicht zerbrechlich. Gedankenverloren fingerte er an seiner schiefen Krawatte herum, nuckelte an dem Strohhalm und verharrte mit seinem Blick in seinem ganz eigenen Nirvana. Der Barkeeper raunzte ihm etwas zu und sofort verschwand der junge Mann wieder im Halbdunkel. Die Adaptation einer Heavy-Metal-Ballade erfüllte den Raum, griff nach Rachels Innerem und zog sie voran am Tresen entlang. Gedankenlesen war so einfach. Und Männer waren es auch. Jetzt konnte sie auf die Tastatur des Flügels schauen. Die Hände des jungen Mannes vollführten einen virtuosen Tanz zwischen Schwarz und Weiß, streichelten die Tasten, griffen heftiger nach ihnen, ließen sie wieder los, jedes Mal ein bisschen anders, mal ein bisschen sanfter, mal auch sehr energisch. Und genau diese Hände wollte Rachel an ihrem Körper spüren und sie wusste genau, wohin sie sie lenken würde, damit sie ihr Spiel dort fortsetzten. Der junge Mann schaute kurz auf und wendete seinen Blick sofort wieder ab, als sei er bei etwas Verbotenem erwischt worden. Sein Spiel stockte kurz. Finger, die eben noch souverän den Weg gefunden hatten, hielten sich an den Tasten fest, suchten Halt, als hätten sie Angst, sich zu verlaufen. Ein Fading out und dann wieder diese applauslose Stille. Rachel klatschte laut in die Hände und rief ihm den Titel ihres Lieblingsliedes zu. Ein jungenhaftes Lächeln umspannte die Gesichtszüge des Pianisten und er begann, die Ballade zu spielen, erst ganz leise, dann immer lauter und voller Enthusiasmus. Rachel bestellte sich ein Glas Champagner und ließ sich von den Tönen in eine andere Welt tragen.